Glaube, wozu? Das ist die Predigtreihe und heute geht es darum, Glaube ist vernünftig. Glaube ist vernünftig. Ich habe eine Frage für dich, die ist ernst gemeint, keine rhetorische. Wie um alles in der Welt bist du eigentlich auf die Idee gekommen, an Gott zu glauben? Können wir uns, glaube ich, jetzt wunderbar austauschen und darüber sprechen. Viele Menschen glauben an Gott, aber haben sich selber noch nie Rechenschaft darüber abgelegt, wieso sie das eigentlich tun. Warum sie das eigentlich machen. Vielleicht gehörst du auch zu denen. Da kommen dann eher so Antworten wie, ich hatte halt mal so ein gutes Gefühl, da wusste ich, Gott ist da und seitdem. Ich habe da mal eine Erfahrung gemacht, die hat dann alles geändert. Das ist bei mir so hineingewachsen und dann gab es mal so einen Moment, wo ich dann habe, und dann habe ich irgendwas gespürt und erkannt und so. Und das fühlt sich für mich stimmig an, ich brauche gar keine anderen Gründe. Und ich will dir heute sagen, das ist Mist. Und das ist schade. Weil du damit eigentlich die Aussage triffst, hey, ob meine Lebenssicht rational Sinn macht, ist eigentlich egal. Und die Leute um dich herum können dich zu Recht fragen, ja, glaubst du dann auch an das Monster von Loch Ness, oder? Oder an fliegende Teppiche? In tausenden anderen Lebenssituationen denkst du intensiv, rational darüber nach, kaufe ich das Auto oder kaufe ich es nicht? Selbst bei Thema Liebe bin ich eher für Team Conrad oder Jeremiah oder so. Überall denkst du bis zum letzten Funken nach. Aber beim Glauben ist das eher so eine Welt von Gefühlen oder von Eindruck oder was auch immer. Und die Bibel aber zeichnet ein völlig anderes Bild. Glaube ist kein irrationales Springen in irgendeinen ungewissen Nebel hinein, in den ich mich dann irgendwie bewege oder warm fühle. Glaube ist nicht das Ersatzprogramm für Verstand, für Denken, sondern Glaube beginnt mit Denken. Und ich will euch mit hineinnehmen in einen Text, der vom Glauben spricht. In Hebräer 11 lesen wir Folgendes. Es ist aber der Glaube eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangen. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt, wir verstehen etwas hier, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet, oder die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Also in diesem ganzen Bibeltext geht es um Pistis, also griechisch, für Glaube. Und in Vers 3 steht, durch den Glauben verstehen wir. Bedeutet, man muss etwas wissen, es bedarf etwas, das wir begreifen, also verstehen. Glaube ist nicht irrational, sondern hat immer ein kognitives Fundament. Immer. Und dann gibt es auch noch andere Dinge. Das ist nicht alles, aber Glaube ist das. In Vers 1 lesen wir, der Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also er geht darum, Gott nicht nur theoretisch zu verstehen oder das interessant zu finden, die Sache mit Gott, sondern dass man dann auch davon überzeugt ist. Es braucht eine Überzeugung davon. Und ein paar Verse später, in Vers 7, lesen wir, dass sich das dann in ein persönliches Vertrauen entwickelt, dass Glaube zu Tat wird und dass Hingabe dazugehört. Diese drei Dinge, Verstand, Überzeugung, Hingabe, das ist, was im Bibeltext steht, was Glaube ausmacht. Und natürlich hat Glaube viel mit Gefühl, viel mit Hingabe, viel mit irgendwas Warmen zu tun, wie immer du das bezeichnest. Glaube beginnt aber mit dem Verstand. Das entspricht jetzt nicht so sehr dem gängigen Bild, das wir haben. Christen sind, wir denken ja auch eher, wir sind eher dafür bekannt, dass wir nicht so viel denken. Wir haben das Denken eher da in der Aufklärung überlassen oder den Naturwissenschaften übertragen, weil wir ahnen oder wir sorgen uns, dass wir durch tieferes Nachdenken Gott wohl eher widerlegt bekommen als bestätigt. Und ich sag dir heute, je mehr du nachdenkst über diese Welt, desto mehr wird dir bewusst, dass Gott die plausibelste Antwort und Erklärung ist. Und die Bibel sieht das auch so. Sie sagt nicht, Glaube ist mit Denken schon auch vereinbar, sondern sie sagt, Glaube besteht aus Denken, es erfordert Denken. Man kann Christ sein ohne seinen Verstand, man kann kein Christ sein ohne seinen Verstand bis an die äußersten Grenzen zu gebrauchen. Ihn zu gebrauchen. Hebräer 11 sagt, Denken führt nicht weg vom Glauben, sondern oh, dann entdecke ich Dinge und dann Naturwissenschaft und nachher und Urknall, keine Ahnung, sondern Denken führt hin zu Gott, ist der erste Punkt. Hebräer 11, Vers 6 steht, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Mit anderen Worten, du kannst Gott nicht begegnen, wenn du nicht überzeugt davon bist, auch kognitiv davon überzeugt bist, dass er existiert. Ich mache ein Beispiel, wir waren in Schweden unterwegs im Urlaub und da waren wir an einem größeren See und wir hörten vom Hörensagen, es gäbe auf dem See wohl eine schöne kleine Insel, wo man mit dem Kanu hinfahren könnte. Und irgendwo haben wir es auch im Vorbeigehen gelesen. Und jetzt hätte ich sagen können, na gut, jetzt fahren wir alle fünf da in unserem Kanu irgendwo auf die Riesensee, die Seen sind ja gigantisch dort, lass uns einfach losfahren, wir werden die schon finden. Ja, wir kommen ja schon irgendwo an, irgendwo wird diese Insel ja wohl sein. Nee, was tue ich? Selbstverständlich. Und was würden wir alle tun? Ich gehe erstmal in Google Maps und gucke den See an, gucke, ob es auch irgendwo einen grünen Fleck in der Mitte vom Wasser gibt, wo man hingehen könnte, theoretisch. Und wir fragen die Nachbarn, die da scheinbar schon waren, wo das ist. Ich habe den Spot, diese Insel, genau untersucht und erst als ich überzeugt war, dass diese Insel wirklich existiert, dass ich es überprüft habe durch mein Nachdenken und als ich herausgefunden habe, wo sie liegt, sind wir losgefahren. Du kannst dich auch nicht sagen, oh, ich habe gehört, in Griechenland, da gibt es irgendwo einen richtig schönen, herrlichen Strand und dann sagst du, hey, lass mal runter nach Griechenland fahren, wir werden den schon irgendwo finden. Niemand kommt auf diese Idee, niemand würde das tun. Bevor man die Insel betreten kann, musst du glauben, dass sie existiert und wissen, wo sie ist. Und das klingt so selbstverständlich und doch viele Menschen überspringen genau diesen ganz selbstverständlichen Schritt in ihrem Glauben. Sie springen da einfach drüber. Ja, oft kommt man ja da an die Kirche, hat eh eine Krise gerade, hat ein großes Bedürfnis, sagt, hey, ich brauche irgendwie diesen Jesus für mich. Und natürlich wissen wir, dass dieses Bedürfnis in Jesus gestillt werden kann. Aber das ist nicht alles. Wisst ihr, ich habe angefangen, Menschen, die da kommen und auch nachfragen, deutlicher nachzufragen, bevor du dich taufen lässt, bevor du Jesus Christus annimmst, weißt du wirklich, dass das auch wahr ist und dass das jetzt nicht gerade wahr ist nur für dich und dass jetzt Jesus Christus und diese ganze Sache nicht nur eine gute Sache gerade für dich eben ist. Dass es jetzt gerade nicht nur passend für deine Situation ist und dir hilft und deine Wahrheit ist, sondern dass es richtig ist für die ganze Welt. Wir müssen das wieder neu lernen. Gott ist nicht nur richtig für uns, auch hier in Kirche oder für eine kleine christliche Bubble, sondern er ist der Richtige für die ganze Welt. Und das sollte uns ziemlich selbstbewusst darin machen, das den anderen dringend zu sagen. Dringend zu sagen. Und der Hebräerbrief macht deutlich, es genügt nicht zu sagen, es ist ja für mich wahr, es funktioniert ja für mich, es tut ja mir gut. Das funktioniert nicht. Auch du brauchst für deinen Glauben, wenn er tief gehen soll, die objektive Sicherheit, dass es wahr ist, an was du da glaubst, dass es wahr ist. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, cool, da komme ich hin. Aber was ist jetzt mit dem Zweifel, der, wenn ich nachdenke, ja trotzdem immer kommt? Ja, wenn ich da anfange, über Gott, über die Welt, über den Kosmos, über das Universum, über die Weite, über alles, über das Psychologische nachzudenken, begegne ich doch dann vielen Dingen, die mir eher an Gott zweifeln lassen, als dass sie mir seine Existenz doch offenbaren, oder? Ist es nicht so? Und ich behaupte jetzt Folgendes, der Zweifel, den du hast, kommt nicht von zu viel Nachdenken, er kommt von zu wenig Nachdenken. Er kommt von zu wenig Nachdenken. Paulus schreibt mal im 2. Korintherbrief, denn wir wandeln in Glauben und nicht in Schauen. Das ist ein relativ bekannter Vers für viele von uns und wir verstehen ihn oft ein bisschen falsch, glaube ich. Da lesen wir es so raus, okay, wir wandeln im Glauben und dann alles andere Sichtbare oder so, was überprüfbar wäre, spielt eigentlich keine Rolle, sondern es ist im Glauben unterwegs. Hier steht aber das griechische Wort Eidos, das ist nicht irgendwas Überprüfbares, sondern da ist einfach nur das Wort für etwas, was wir wahrnehmen können. Dass wir sich von dem bestimmen lassen, von den Gefühlen und Umständen. Paulus stellt hier nicht Glaube gegen Vernunft. Never. Sondern Glaube stellt er gegen deine Sinneserfahrung oder deine Erfahrung. Das ist eine völlig andere Welt. Ich kann es mal kurz erklären. Vor Jahren hatte ich mal so einen Mini-Eingriff unterm Arm hier. Da war so ein Muttermal entdeckt worden, was verdächtig aussah. Völlig harmlos, macht euch keine Sorgen. Völlig harmlos, wirklich. Aber besser mal entfernt es halt so, nach dem Motto. So ein kleiner, ungefährlicher Eingriff. Ich habe mit dem Arzt gesprochen, alles klar, alles geklärt. Mit anderen, die es haben schon machen lassen, alles klar, alles geklärt. Und ich war überzeugt, das musst du machen. Völlig überzeugt, war völlig klar. Natürlich, alles andere ist dumm. Das stimmt. Und dann kam ich in diese Praxis, in diese Arztpraxis rein und lag auf diesem Stuhl, Arm nach oben gebunden, mit so einem Ding festgemacht. Und dann sah ich dort die Messer. Diese scharfen Klingen. Und dann die Gerüche dazu. Und die Leute mit den Masken. Und dann kamen die Zweifel. Und aus diesem, ja, das musst du machen, selbstverständlich, wurde ein, warum mache ich das? Warum bin ich hier? Wozu? Und jetzt die Frage an dich, woher kam der Zweifel? Nicht von neuen Argumenten, die ich jetzt im OP-Saal entdeckt hätte, so nach dem Motto, ist doch falsch, das zu machen. Nicht von neuem Wissen oder Erkenntnis, nicht weil ich zu viel jetzt drüber nachgedacht habe, sondern es kam von dem, was ich sah und von den Gefühlen, die sich dadurch entwickelt haben. Weißt du, der Zweifel entsprang nicht aus dem zu viel drüber nachdenken. Der Zweifel entsprang, weil ich zu wenig drüber nachgedacht habe. Ich hätte in dem Moment auf diesem Stuhl eigentlich sagen müssen, denken müssen, mir das kognitiv begreifen, verstandesmäßig herholen müssen, dass ich sagen hätte können, hey, gut, dass die Messer alle so scharf sind. Weil du willst ja nicht, dass der Doktor dich mit irgendeinem stumpfen Löffel hier das Ding rausholt. Gut, dass so viele Leute da sind mit Masken. Wenn doch was schief geht, ist bestimmt einer dabei, der weiß, was zu tun ist. Gut, dass das Licht so hell scheint hier oben und so grell ist. Der Typ, der das da macht, ist schon etwas älter. Ja, gut, dass es so ist. Und der Geruch, klasse, dass es hier so riecht. Alle haben Desinfektionsmittel benutzt. Du wirst also an keiner Infektion sterben. Ja? Das ist tiefer Nachdenken. Das Problem ist nicht, dass wir zu viel denken, sondern dass wir genau in diesem Moment des Zweifels zu wenig denken und uns von den Gefühlen leiten lassen. Wisst ihr, als früher Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich habe so viele Glaubenszweifel, ich kann immer an diesen Gott glauben und so oder auch heute noch kommen. Oder früher habe ich immer zuerst gedacht, ja, wir müssen um Vertrauen beten und wir müssen irgendwo einen Glauben rauspressen, wir müssen irgendwas tun und dann, keine Ahnung, hier noch salben und was auch immer. Mittlerweile bete ich zuallererst, oh Herr, lass einfach das Hirn ra. Ja, das ist das Allererste. Lass den wieder denken. Lass den wieder tiefer erkennen. Lass den wieder mit deinem Verstand begreifen, was da ist. Und auf dieser Liege gewann ich mein Vertrauen zurück, indem ich nachdachte. Ich erinnerte mich durch Nachdenken an die Gründe, wieso. Ich erinnerte mich an die Aussagen des Arztes. Glaube erneuert man, indem du denkst. Indem du wieder anfängst zu denken. In Matthäus 6 begegnet Jesus mal einen Haufen Leute, denen es auch so geht und nimmer glauben können und Zweifel haben und beängstigt sind und keine Ahnung was. Und was sagt er ihnen jetzt in Matthäus 6? Sagt, hey, glaubt einfach, macht die Augen zu, guckt, dass ihr da einfach irgendwie durchkommt, drückt es raus, irgendwo ist was. Ein bisschen Vertrauen jetzt aufbauen. Macht er nicht. Wisst ihr, was er sagt? Er sagt, seht die Vögel. Die Vögel, die unter dem Himmel sind, sie ernten nichts, sie säen nichts, sie sammeln nichts und doch versorgt sie der Herr. Er sagt, betrachtet die Lilien, guck mal an, wie die wachsen. Und er sagt damit, denkt nach, benutzt euren Verstand, benutzt euer Ratio dafür, wieder zu begreifen. Er sagt sogar, gebraucht die Naturwissenschaft, um wieder tiefer zu Gott zu kommen, das wieder zu erkennen, was du verloren hast. Zweifel ist nicht das Resultat von zu vielen Denken nach dem Motto, dann entdecke ich aber was mit Gott nicht zusammenpasst, sondern von zu wenig Denken. Und jetzt, stimmt das? Und ich glaube, das stinkt. Ich glaube, wenn du über diese Welt, egal über welche Richtung dann losgehst, in Naturwissenschaft, zum Urknall hin, egal wo du hinwanderst, ich glaube das fest, dass du, egal wo du landest und wo du bist, dass Gott die plausibelste Erklärung ist. Und da bin ich nicht der Einzige. Hebräer sagt, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde. Das ist Vers 3. Und das klingt schön, wow, kann man so in Instagram posten, so ein Vers. Aber da steckt auch eine unheimliche Kraft und eine Botschaft drin. Das heißt, eine Verheißung. Gott sagt dir, wenn du nachdenkst, nachforscht, wirst du an den Punkt kommen, feststellen, ich bin die plausibelste Erklärung für diese, für dieses Leben hier. Und heute haben wir oft das Gefühl, es ist umgekehrt. Je mehr wir graben, je tiefer wir ins All schauen, kommen wir offensichtlich auf den Gedanken, na, es wird immer schwieriger mit dem Thema Gott. Und Gott ist umgekehrt. Und ich möchte, einfach nur kurzer Ausflug, das wird jetzt viel zu schnell, aber we do it. Drei Einwände, die da immer kommen. Wo wir auch als Christen denken, ja genau, jetzt wird es dünne Luft für uns. Ja, die kommen meistens von Atheisten kommen meistens immer folgende Dinge. Der erste Einwand, den sie sagen hier gegenüber Gott ist, hey, religiöse Erfahrungen sind nichts mehr als Einbildung, weil du dir das halt so sehr wünschst, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht, produziert dein Gehirn irgendwas, damit es funktioniert. Ja. Das zweite, was oft kommt, ist, hey, das Leiden dieser Welt widerspricht völlig, dass es einen Gott gibt oder zumindest, dass es einen guten Gott gibt. Und wenn der Gott schlecht ist, will ich ja eh nichts mit ihm zu tun haben. Und das Dritte, was immer wieder kommt, ist, die Naturwissenschaften sind schon so weit und werden es noch weiter so sein, dass sie im Prinzip alles erklären werden und jedes Puzzlestück wird irgendwann an dem Platz sein, wo es hingehört. Und auf diesem Puzzle wird Gott nicht zu finden sein. Ja. Und ich behaupte jetzt nicht, dass man diese Argumente, weil sie sind richtig gewichtig, man muss viele Bücher lesen, um da wirklich reinzugehen, aber dass man die jetzt einfach so in einer Predigt im Vorbeigehen wegwischen kann. Ich möchte nur zeigen, dass sie längst nicht so stichhaltig sind, wie sie sich am Anfang oder für dich vielleicht anfühlen. Längst nicht. Machen wir das erste, religiöse Erfahrungen, ja? Darüber nachdenken. Menschen haben das alles nur diese Gotteserfahrungen, weil das quasi so eine Art Störung ist, die wir haben, ja? So ein Wunschdenken, so eine Störung. Jetzt ist das Problem, 80% der Menschen hätten das dann. 80% der Menschen glauben an ein höheres Wesen, an Gott und machen religiöse Erfahrungen auf dieser Erdkugel. Und dann ist es sehr kühn zu behaupten und denen allen zu attestieren, sie seien jetzt gestört und hätten ein Problem. Das wäre so, wie wenn du auf der Autobahn fährst und sagst, alle fahren in die falsche Richtung, nur ich nicht. Das ist möglich, aber es ist sehr gewagt, die Aussage. Sehr gewagt. Und noch lange kein Beweis dafür, dass Gott nicht existiert. Oder noch was, so psychische Störungen, oder wenn das einfach nur so ein wildes Durcheinander in unserem Kopf oder ein Wunschdenken ist. Ja, Störungen zeigen sich immer auch im Leben. Ein Alkoholiker trinkt nicht nur viel, sondern sein ganzes Leben wird in Mitleidenschaft gerissen und zerfällt. Jetzt ist aber spannend, bei religiösen Menschen ist es das Gegenteil. Sie sind nicht weniger lebensfähig, sondern viel mehr lebensfähig. Sie sind statistisch gesehen, stehen stabiler im Leben. Das heißt, religiöse Erfahrung pauschal als Störung oder irgendwie Wahrnehmungschaos im Kopf abzutun und an Wunschdenken greift mindestens eben viel zu kurz. Und du merkst, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Du kommst nicht an der Stelle und sagst, oh shit, ja, jetzt wird die Luft für meinen Herrn aber dünn, jetzt denke ich lieber nicht weiter, sondern jetzt geht's erst los. Und wir haben das völlig verlernt, da jetzt weiterzudenken. Das Zweite ist das Leiden der Welt. Und das ist wirklich ernsthaft das stärkste Argument, das gegen Gott spricht. Und ja, das Leid ist Realität. Und das, was ich jetzt tue, ist nicht diese Sache kleinreden. Aber können wir aufgrund dieser Sache gesichert daraus schließen, dass es Gott nicht gibt? Weil um das sagen zu können, bräuchten wir eine Perspektive, die außerhalb von dem ist, was hier geschieht. Oder zumindest zurückblicken kann dann irgendwann auf alles. Wisst ihr, wenn ich meinen Kindern nach einem Bobbeleis verbiete, noch ein Bobbeleis zu essen, dann ist das für meine Kinder eine absolut bösartige, abgrundtief böse für die. Und die leiden. Und als Erwachsener mit einem anderen Blick auf diese Sache weiß ich, das ist gut, ihre Zähne danken es mir. Und sie irgendwann später werden das Gleiche auch sagen. Das bedeutet, unterschiedliche Perspektiven führen auch zu unterschiedlichen Bewertungen. Ich rede das Leid nicht klein, aber es könnte hier auch so sein. Und das Leid bleibt eine offene Frage, aber es ist kein, überhaupt kein zwingendes Argument gegen Gott. Null. Und das Zweite ist, die Naturwissenschaften werden irgendwann alle Puzzle zusammen haben und dann gucken wir alle in die Röhre. Und jetzt einerseits in Wissenschaften, hey, wir können alle unfassbar dankbar sein für jeden Forscher dieser Welt, was er tut. Als ich auf diesem Stuhl da lag, war ich sehr dankbar, dass es irgendwann mal einen Typ gab oder eine Frau, die erfunden hat, dass wenn man da was reinspritzt, es hier nicht mehr wehtut. Ja, und ich nicht durch 15 Minuten Hölle habe gehen müssen. Ja. Aber, und das wissen Forscher selbst auch, Wissenschaft hat ein großes Problem und heute noch mehr wie damals. Es werden viele Fragen geklärt, aber im Moment, in dem eine Frage geklärt worden ist, schlagen mindestens 3 neue auf. Die Vorstellung, dass da jetzt jedes Puzzle langsam am richtigen Platz ist, ist viel zu kurz. Lest mal das alles nach. Sobald ein Puzzle eingesetzt worden ist, fallen 1000 andere runter. Die Welt wird immer diffiziler, immer an vielen Stellen noch unverständlicher, obwohl man etwas erkannt hat. Man ist meilenweit davon entfernt, dass man sagen könnte, das Puzzle ist bald fertig. Heute ist Stand der Theorie, das Universum begann vor 13,8 Milliarden Jahren in einem gewaltigen Urknall, Raum, Zeit, Energie, Materie. All das kam in einem Augenblick ins Dasein. Alles gut, die Physik kann ziemlich gut beschreiben, wie das Universum seitdem expandiert ist. Aber die entscheidende Frage, warum und woher das alles kam und was dann überall der Anfang war, ist Totenstille. Und wenn der Naturalismus recht hätte, also wenn alles nur aus Materie und Energie bestehen würde, dann bleibt auch die Frage, woher kam das alles? Weißt du, du kannst ja, wenn du ein Buch hast, hier Bibel oder so, du kannst es ja ganz genau erforschen. Du kannst die Substanz der Blätter und woher sie kam und was da drin ist, mit dem Mikroskop reingehen. Du kannst die chemische Zusammensetzung der Tinte erforschen. Du kannst jedes Molekül, du kannst jede Zelle, weißt du gar nicht, wie tief man da jetzt kommt, jedes Atom darin erkennen. Du kannst verstehen, wie dieses Buch zusammengemacht worden ist, wie es bestanden ist, wie es auch dazu geworden ist, was es ist. Weißt du, was du durch diese Methoden nie findest? Den Autor. Du findest nie den Autor da drin, weil es die falsche Methode ist. Es ist wie mit einem Netz, das 15 Zentimeter Löcher hat und du willst irgendwie so einen kleinen Karp fangen oder so. Es funktioniert halt nicht. Geht da nicht rein. Den wirst du nicht erwischen. Ich will mit euch mit diesen 3 Beispielen meilenweit davon entfernen, dass das jetzt wirklich widerlegt ist. Wenn jetzt jemand Gescheites da wäre, ein Atheist ist es so, der würde jetzt richtig Rabatz machen hier. Aber wir müssten weiterdenken. Ja? Der hat auch gute Argumente. Ich bin meilenweit davon entfernt, dass wir behaupten können, wir hätten alle Fragen beantwortet. Null. Und all das, egal wie weit du denkst, du wirst Gott nie beweisen. Du wirst Gott nie zum Letzten beweisen. Aber ich will dir Mut machen und dir zeigen, wenn du nachdenkst, wenn du reingehst, dass unser Glaube nicht irgendwie ein Wunschdenken ist oder dass wir die Naiven dieser Erdkugel sind, sondern dass Gott existiert, die plausibelste Lösung ist. Und das stehen wir nicht alleine, da stehen wir an der Seite von vielen Wissenschaftlern, die einen lebendigen Glauben haben, weil sie auch das sehen. Denken führt nicht weg von Gott, sondern viel näher zu ihm hin. Und ich muss heute meinem systematischen Theologiedozenten Thomas Mayer danken. Wir saßen immer in seinen Vorlesungen und dann sind wir die ganzen krassen Themen durchgegangen, Leid und Prädestination und ja, alles. Ne? Und wir wollten immer, Herr Mayer, jetzt sagen Sie uns doch, was denken Sie denn? Jetzt geben Sie uns die Antwort. Und er hat es immer so gut es ging vermieden. Und wir haben gefragt, was macht er denn? Was tut er denn? Jetzt sag doch, wie es ist. Da haben wir lang Stunden drüber geredet, sag doch, wie es ist. Und er hat es nie gegeben, er hat es vermieden. Er wollte, dass wir denken lernen. Er wollte, dass wir unseren Verstand gebrauchen, dass wir das, was uns zur Verfügung gestellt worden ist von Gott, bis zum letzten Cent ausreizen, weil er wusste, es hilft gar nichts, mit einem Sack fertiger Antworten wegzugehen. Null. Da irgendwann kriegt der Sack ein Loch, irgendjemand nimmt dir dann jemand was raus oder fügt was hinzu. Das, was Kraft hat, ist zu lernen, zu denken, weil Denken führt zu Gott. Und das ist, was er uns gelehrt hat. Und wir waren furchtbar frustriert. Wo ist jetzt die Liste mit den Antworten? Herr Mayer, wo ist die? Und er hat sie kein einziges Mal rausgerückt. Eine Sache noch, wenn du anfängst zu denken. Dein Denken wird dich in die Verzweiflung führen, wenn du zu früh aufhörst mit Denken und nicht zu Jesus Christus ganz durchdringst. Das ist ein echtes Problem. Und viele haben es wirklich versucht, auch Gott so nahe zu kommen, haben aber zu früh aufgegeben. Und sind nicht durchgedrungen zu Jesus Christus. Dann führt dich dein Denken tatsächlich ziemlich heftig in die Verzweiflung. Martin Luther zum Beispiel, so ein Denker der Welt. Irgendwann ist ihm klar geworden, durch Nachdenken, Gott existiert. Und dann hat er aber nicht aufgehört. Vielleicht bist du an dem Punkt, dass er, ja, Gott wird schon existieren. Er hat nicht aufgehört zu denken. Wenn Gott existiert, dann will der doch eine persönliche Beziehung. Dann will der doch nahbar sein. Hat er verstanden. Ja, wenn Gott persönlich ist und nahbar ist, dann wollen wir doch in der Gemeinschaft miteinander leben. In Liebe miteinander. Und wir wollen uns auch einander gefallen. Das kam durch Denken und er hat es begriffen. Da hat er aber nicht aufgehört. Er hat weitergedacht und hat festgestellt, wow, wenn ich Gott gefallen will, no chance. Keine Chance. Und jetzt hätte er auch wieder aufhören können zu denken und sagen können, die Geschichte ist vorbei. Und er hat nicht aufgegeben und hat weitergedacht und hat tiefer gerungen, tiefer gesucht, mit seiner Ratio. Und entdeckt in einem Zeitfenster ganz neu das Evangelium Jesu Christi, weil er das hier gebraucht hat. Weil er in die tiefe Erkenntnis gekommen ist. Da war sicherlich viel Gefühl, wer Luther kennt, der schreit auch mal, der jubelt mal, keine Ahnung. Alles dabei, aber hier oben hat es angefangen, dass er in die Tiefe vorgestoßen ist. Ihr habt das Gefühl, viele, die auch auf der Suche nach Gott sind, hören auf zu denken, bevor sie bei Jesus Christus angekommen sind. Und dann ist Verzweiflung. Dann ist da nicht viel. Dann ist nur die Erkenntnis, dass ich nicht reich, das doch nicht stimmt. Und auch über dein Leben, wir hören oft auf, wo du sagst, na, ich bin es nicht wert oder ich kann das nicht oder so. Ich gebe dir heute, denk mal weiter, denk mal ernsthaft weiter. Hör da nicht auf. Und du wirst an dieser Stelle an Jesus Christus stoßen. Denken führt uns nicht von Gott weg. Glaube ist vernünftig, Leute. Er ist wirklich vernünftig. Und ich möchte es nochmal auch allen sagen, in der Zeit, wo man das Gefühl hat, man kann nicht mehr öffentlich äußern, was man glaubt, wenn man auf der Straße ist. Wir sind nicht die Verrückten. Wir sind nicht die Dummen. Gott ist die plausibelste Erklärung für all das. Und das sollte uns verdammt selbstbewusst machen, in dieser Welt es den anderen immer wieder neu zu erzählen und damit nicht aufzuhören. Und natürlich erklären wir ihnen, dass alles Denken nichts bringt, wenn sie am Ende nicht bei dem einen ankommen. Amen.